NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
17. September 1179. Der Todestag der Universalgelehrten Hildegard von Bingen.
Hildegard von Bingen klingt für uns in manchen Bereichen heute erstaunlich modern.
Manchmal unter Vorzeichen, die ihr nicht unbedingt entsprechen.
Es gibt ein Dinkel-Kochbuch, obwohl Hildegard dem Dinkel in ihrem Werk Physica lediglich 10 Zeilen widmet.
Also die arme Hildegard, wenn sie das heute sehen würde, hätte sie bestimmt ein paar scharfe Worte zu sagen.
Aber ich finde, da darf man nicht so kritisch sein.
Auch die Menschen, die über die Dinkelkekse zu Hildegard kommen, können durch eine andere Tür, nämlich die Tür des Glaubens, wieder rausgeführt werden.
Die erste große Theologin der Kirchengeschichte.
Eine Feder im Windhauch Gottes.
Die Zusammenhänge sehen konnte und sich auch gegen eine Männerwelt durchsetzen konnte, weil sie viel Macht hatte.
Sie hatte viele Talente, Theologin, Schriftstellerin, Musikerin.
Man erkennt ein Stück von Hildegard immer sofort.
Federchen, wie sie sich nennt, hat wunderbare Musik gemacht und komponiert. Ist eben eine unglaublich begabte Frau gewesen.
Und eben als christliche Prophetin hat sie sich verstanden.
Sah sich selbst als Glaubensverkünderin in glaubensloser Zeit.
Ihr Thema ist praktisch Umkehr zu Gott auf den Weg, den Gott dir zeigt. Wisse die Wege.
Hildegard war von ihrer prophetischen Berufung überzeugt.
Indem sie schreibt, ich bin von Gott beauftragt worden, ich habe Visionen, eine Stimme, ein helles Licht.
Und ich soll aufschreiben, was mir gesagt worden ist.
Eine Frau im Mittelalter, die plötzlich behauptet, sie hat einen Auftrag von Gott, das war natürlich überaus gefährlich. Wer glaubt ihr?
Ich sehe aber all diese Dinge nicht mit den äußeren Augen und höre sie nicht mit den äußeren Ohren.
Natürlich begegnen diese Visionen bei Hildegard von Bingen auch in einer bestimmten Funktionalität, zweifelsohne. Sie geben ihr die Legitimität, dass sie predigen kann.
Auch nehme ich sie nicht mit den Gedanken meines Herzens wahr, noch durch irgendwelche Vermittlung meiner 5 Sinne.
Und die Vision hat sie ja dann nachher auch indirekt benutzt, um zu sagen, mir hat Gott den Auftrag gegeben, ein eigenes Kloster zu gründen. Wenn sie gesagt hätte, ich möchte ein eigenes Kloster haben, wäre ihr das niemals gestattet worden.
Das schließt aber natürlich nicht aus, dass sie diese Visionen als Erfahrungen tatsächlich hatte.
Ich sehe sie vielmehr einzig in meiner Seele, mit offenen leiblichen Augen.
Sie hat Vorstellungen, die sie durchsetzen will. Zugleich aber ist sie diplomatisch, sie ist sogar listig, insgesamt eine starke Frau, die aber nicht als Hexe verbrannt werden möchte.
Hildegard ist eine Patronin des guten Rates. Sie setzt ihr großes Wissen ein, um Menschen zu helfen, mehr im Einklang mit Gott, mit unserem Schöpfer und Erlöser zu leben.
Hildegard von Bingen ist auf Predigtreisen gegangen. Das war für eine Frau der damaligen Zeit etwas Unerhörtes.
Sie war ganz sicher eine sehr im heutigen Sprachgebrauch vernetzte Frau. Hatte sehr gute Kontakte in einflussreiche Kreise ihrer Zeit.
Diese, ja, heute sag mal, taffe Persönlichkeit von der Hildegard, das beeindruckt mich nach wie vor, dass sie einfach so ihren Weg gegangen ist. Was sie für richtig gehalten hat, hat sie einfach umgesetzt.
Insofern war sie, was wir heute sagen, sehr emanzipiert.
Sie war nicht nur Theologin, sondern sie war wirklich eine der ersten Naturwissenschaftlerinnen.
Sie hat unglaublich viel geforscht, Heilkräuter, Heilmethoden und so weiter.
Was mich an ihr fasziniert eigentlich, ist die Sicht, die sie auf den Zusammenhang zwischen Welt, Mensch und Natur hat.
Alles, was lebt, hat einen Urtrieb nach liebender Umarmung.
Also wenn sie in ihren Visionen entwirft, wie im Kosmos, in der Schöpfung, alle Teile zusammenhängen, alles ein fragiles, ineinander verwobenes Gewebe ist und dieses Gewebe ist aber gleichzeitig bedroht.
Also erst wenn alles im Gleichgewicht ist, ist es gesund, ist es in Ordnung.
Also wenn etwas aus den Fugen gerät, gerät gleich das Ganze ins Schwanken.
Dann wird's krank. Sie schreibt ja auch an einer Stelle, dass die Urgewalten sich wehren, aufschreien, weil sie missbraucht werden, dass die Flüsse dreckig sind und stinken.
Und die Luft speit Schmutz aus, sodass die Leute nicht einmal recht ihren Mund aufzumachen wagen. Auch welkte die grünende Lebenskraft durch den gottlosen Irrwahn der verblendeten Menschenseelen.
Das ist für uns, denen ja das Thema Ökologie inzwischen so ein wichtiges, zentrales Thema geworden ist, etwas, das sehr vertraut klingt.
Und das ist, denke ich, eine Aufgabe, die Hildegard uns auch sagt, dass wir mit der Schöpfung verantwortungsvoll umgehen müssen.
Wer war diese ungewöhnliche Frau, die auch 840 Jahre nach ihrem Tod Millionen Menschen fasziniert?
Ich wurde im Jahr 1098 als 10. Kind des edelfreien Hildebert von Bermersheim und seiner Frau Mechthild geboren.
Das war so ein adliger Hof in der Nähe von Alzey in der Pfalz.
Barbara Beuys, Historikerin, Journalistin und Hildegard-Biografin.
Die Eltern hatten gesagt, wir werden sie Gott widmen, das heißt, wir werden sie in ein Kloster geben. Und sie ist dann eben mit 14 Jahren mit dieser Jutta von Sponheim, die ein wenig älter war, und drei anderen Frauen nach Bodenberg gebracht worden und hat da eine kleine Zelle mit diesen Frauen gebildet.
In einem Männerkloster.
Und in diesem Kloster hat sie dann ein Jahr später ihr erstes Buch Kivias vollendet, indem sie schreibt, ich bin von Gott beauftragt worden, ich habe Visionen, eine Stimme, ein helles Licht und ich soll aufschreiben, was mir gesagt worden ist.
Und ergieße dich so im mystischen Wissen, dass diejenigen, die dich wegen Evas Fehltritt als verächtlich hinstellen, von der Flut überwältigt werden, die von dir ihren Ausgang nimmt.
Da entwirft sie ganz eigenständig ihre Theologie. Der Mensch hat eine Würde von Gott, wobei immer klar ist, für sie ist der Mensch Mann und Frau. Und diese Theologie, in der Gott die Liebe ist und Erbarmen zeigt und nicht der Richter, die entwirft sie in diesen drei Visionsbüchern.
Gott ist Mensch geworden aus Liebe. Gott hat die Menschen erlöst aus Liebe.
Schwester Philippa Rath, Benediktinerin Abtei St. Hildegard.
Die Liebe bewegt die ganze Welt, so sagt sie in einer ihrer Visionen. Es ist ein wunderbares Bild. Die Liebe, die Gestalt der Liebe sitzt auf der Weltenachse und bewegt alles.
Von der Tiefe bis hoch zu den Sternen durchflutet Liebe das All.
Und je nachdem, ob ich die Liebe übe oder von der Liebe lasse, gerät die gesamte Welt aus den Fugen. Ein wunderbares Bild, was, glaube ich, sehr weiblich ist.
Eine Frau im Mittelalter, die behauptet, einen Auftrag von Gott erhalten zu haben, lebte gefährlich.
Ja, das ist ja richtig. Sie wollte nicht auf dem Scheiterhaufen landen. Und sie hat dann im Kloster einen Mönch gefunden, Vollmar. Der hat sie sozusagen vor dieser Verurteilung als Teufelswerk gerettet, hat das dem Abt erklärt. Der war auch überzeugt. Und seltsamer Zufall, aber es ist wohl so gewesen, dass in dieser Zeit der Papst aus Rom in Trier war, auf einer Synode. Der Abt und auch der Bischof von Mainz haben ihm von dieser Prophetin erzählt und er hat alles als göttlich bestätigt. Und das war sozusagen ihr Siegel, von nun an als christliche Prophetin anerkannt zu werden.
Also sie hat ja wirklich im Rahmen dessen, was Frauen überhaupt damals eigentlich nicht konnten, unglaublich viel erreicht.
Lisa Kötter, Münster.
Ja, wir sitzen hier zusammen in der Heiligkreuzkirche in Münster, Zentrum des Kreuzviertels, eine schöne neugotische Kirche. Und hier in der Nähe haben wir Maria 2.0 gegründet.
Die Initiative fordert unter anderem den Zugang von Frauen zu allen Ämtern der Kirche, die Aufhebung des Pflichtzölibats und eine umfassende Aufklärung der Fälle von sexuellem Missbrauch durch Priester.
Ich bin Mitinitiatorin dieser Bewegung, die anfangen möchte, den Menschen bewusst zu machen, dass man noch was anderes machen kann als das, was es gibt in der Kirche. Das, was Maria 2.0 als Bewegung zusammenhält, ist eigentlich, dass die Botschaft der Liebe, ihr seid da, um euch zu lieben, nicht um euch zu kontrollieren, nicht, dass einer sich über den anderen erhebt. Und vor allen Dingen grenzt niemanden aus. Alle sind eingeladen. Und dieses Alle schließt wirklich alle ein.
Herzenshärte ist das Schändlichste von allem, weil sie keine Barmherzigkeit kennt, nichts von der Liebe wissen will und weil sie nichts Gutes wirken kann.
Und Hildegard von Bingen, die hat so einen klaren Blick gehabt, genau auf diese Kräfte, auf diese Machtverteilung. Und soviel ich weiß, hat sie auch so etwas wie einen Streik gemacht.
Man könnte das einen Visionsstreik nennen.
Als einziges Mittel gegen diese Männerübermächtigkeit.
Und das kam so. Hildegard hatte in einer Vision den Auftrag erhalten, ein eigenes Kloster zu gründen. Der Abt vom Kloster Disibodenberg wollte die prominente Prophetin nicht gehen lassen.
Also erklärte sie dem Abt, ich bekomme keine Visionen mehr. Eine Prophetin, die keine Vision mehr hatte, die nützte dem Kloster nichts. Also durfte sie endlich ziehen und ist 1150 in dieses Kloster auf dem Rüppertsberg gegenüber von Bingen, wo die Nahe in den Rhein fließt, mit ihrer kleinen Gruppe vom Disibodenberg eingezogen. An diesem Kloster war anders etwas, was man auch nach außen sehen konnte und was ihr scharfe Kritik einer Kollegin aus einem Kloster in Andernach eingetragen hat. Die Nonnen in ihrem Kloster trugen Schmuck. Die trugen nicht nur Schmuck, sondern die hatten auch schöne Kleider an, seidene Gewänder.
Die Liebe zur Welt spricht. Solange ich noch in dieser Welt Schönheit genießen kann, will ich sie mit Wonne umfangen.
Und dieser Sinn für Ästhetik und Schönheit ist ein Teil ihrer Persönlichkeit. Und das passte überhaupt nicht zu der Vorstellung, die man damals von Nonnen hatte. Und diese Äbtissin von Andernach hat ihr einen schweren kritischen Brief geschrieben. Und darauf hat sie gesagt, meine Nonnen sind Bräute Christi und Bräute haben sich für den Bräutigam schön zu machen.
Im Übrigen ist die Krone ein Sinnbild der Demut und der Keuschheit. Und auch die weißen Seidenkleider sind ein Zeichen der Unschuld und Tugend.
Punkt. Und da hatte die Prophetin gesprochen und da gab es keine Widerrede.
Am 17. September 1179 ist Hildegard von Bingen in ihrem Kloster auf dem Rupertsberg im Alter von 81 Jahren gestorben.
Sie war ja eine Person der Öffentlichkeit, wobei Öffentlichkeit wirklich die Elite ist. Mit dem Kaiser Barbarossa hatte sie geredet, die Bischöfe kannten sie. Und es wurde in Rom angeregt, ein Heiligsprechungsprozess. Und in Rom, die Zeugen, die da auftraten, die lieferten nicht genug Wunder, sodass der Heiligsprechungsprozess im Sande verlief.
Barbara Beuys.
Und erst im Mai 2012 hat Papst Benedikt XVI. Ein päpstliches Dekret über den Vollzug der Kanonisation der Hildegard von Bingen erlassen. Das heißt, erst da ist sie eine offizielle Heilige der Universalkirche geworden und auch als Kirchenlehrerin anerkannt worden.
Schwester Philippa Rath.
Also insofern haben wir wirklich den Zipfel der Geschichte irgendwie erwischt, ja. Und das war natürlich schön für uns. Und insofern denke ich, Ehre wem Ehre gebührt, ja. Es gibt keine Frau des Mittelalters, die so ein Werk hinterlassen hat, ne?
Also Hildegard von Bingen wäre heute auch eine Maria 2.0. Da bin ich überzeugt von.
Die Kirche hat ja erkannt, dass die Frauen der wichtigste Pfeiler von Frömmigkeit in der Kirche sind.
Ich denke auch, dass Hildegard von Bingen als Frau gewusst hat, dass diese Botschaft viel zu wichtig ist, um sie nur den Männern zu überlassen.
Und das ist ja eine große Leistung, dass durch ihr Werk, durch ihr Auftreten klar wird, eine Gesellschaft, die die Bedeutung der Frau unterschätzt, schadet sich selbst.
Sie hat für ihre Überzeugungen gekämpft.
Dass die Frauen in der Kirche, wie Hildegard das schwarz auf weiß formuliert hat, ihren je eigenen Beitrag auf gleicher Höhe mit den Männern leisten können.
Lisa Kötter von Maria 2.0.
Ich glaube, unsere Gesellschaften brauchen diese Botschaft der Geschwisterlichkeit, diese Umkehrung von der Gier. Und wir möchten eigentlich, dass die Kirche da vorangeht und vorandenkt. Und sie läuft immer hinterher. Und sie macht alles, was sie macht an Aufklärung, zum Beispiel der Missbräuche und der Gewalt, nur auf Druck. Sie zieht sich zusammen wie eine Schnecke, die sich erschreckt hat.
Wenn Sie den Brief Hildegards an den Kölner Klerus lesen, dann gab es genau dieselben Missstände, die wir heute haben auch.
Ihr seid eine Nacht, die Finsternis ausatmet. Ihr liegt am Boden und seid kein Halt für die Kirche, sondern ihr flieht in die Höhle eurer Lust. Ihr solltet eine Feuersäule sein, den Menschen vorausziehen und sie aufrufen, gute Werke zu tun.
Es gab Missbrauch, es gab Amtsmissbrauch, es gab Lauheit, einfach nicht überzeugendes christliches Leben innerhalb des Klerus. Und wer selber nicht überzeugend lebt, kann auch keine anderen überzeugen.
Also das ist eine Kluft, die kann ich nicht schließen, solange die Kirche sich nicht ändert und Dinge, die Hildegard von Bingen verkörpert, wie Predigen, wie Auftritt als Theologin, im 21. Jahrhundert katholischen Frauen immer noch nicht möglich sind.
Im Zeitzeichen erinnerte Martina Meissner an Hildegard von Bingen, die am 17. September 1179 gestorben ist. Redaktion Christoph Tiegel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.